Schwester, ich begrüße euch auch alle Gottesdienstbesucher und Besucherinnen. Es ist ein Vorrecht, dass wir wieder im Frieden auf Gottes Wort hören dürfen. Ja, wir haben besprochen, dass wir einen Teil der Bibelstunde, wo ich ja mein Buch Biblische Glaubenslehre durcharbeite, einen Teil sozusagen mit in den Gottesdienst nehmen, damit auch mehr daran Anteil nehmen dürfen, können. Und ich werde heute beginnen mit einer Serie von 3 biblischen Vorträgen. Das erste heute, das erste Thema, Erwählung, Vorherbestimmung, Berufung. Das zweite dann in 2 Wochen, so Gott will, am 1. Sonntag im Februar, am 7. Februar, zum Thema Heilsgewissheit. Und das dritte Thema dann am 1. Sonntag im April zur Frage, wie ist das mit der Heilssicherheit? Kann ein Christ eventuell noch verloren gehen? Ja, also vielleicht sagt ihr, es ist alles schon klar. Okay, da müsst ihr nicht mehr zuhören. Dann lade ich euch ein, nicht zuzuhören. Manche wissen das ja ganz schon genau, entweder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Aber vielleicht müssen wir doch überlegen, uns irgendwo in der Mitte zu finden. Manchmal ist bei solchen Streitthemen die biblische Wahrheit vielleicht doch eher ein bisschen in der Mitte, weil ja beide Seiten ihre Argumente finden, ihre biblischen Argumente, wohl bemerkt. Beide wollen sie sich ja nur auf die Bibel berufen. Ich werde heute versuchen, etwas langsamer zu sprechen, weil erstens es doch vielleicht viel Inhalt ist, den Kürze durchgearbeitet werden muss, zweitens nicht alle so gut Deutsch verstehen, hoffe ich, dass man trotzdem gut versteht, sind viele Bibelstellen, ich lade einen dann mit zu lesen, vielleicht auch in einer anderen Sprache, dass man die Bibelstellen aufschlägt und mitliest, damit man doch genau weiß, worum es geht. Immerhin wollen wir heute Morgen eine Frage klären, die man 2000 Jahre nicht klären konnte, worüber man 2000 Jahre in der Kirchengeschichte gestritten hat. Ob das möglich ist, das ist allerdings zu bezweifeln. Aber versuchen wir es. Also das Thema Vorherbestimmung, Erwählung, Berufung. Wir wollen zuerst auf biblische Wörter eingehen, Begriffe, dann auf die biblische Aussage, dass Gottes Heilswille allen Menschen gilt. Drittens wollen wir auf problematische Stellen eingehen und viertens die Frage stellen, warum Menschen verloren gehen. Hat das Gott so bestimmt oder tragen wir die Verantwortung für unsere Entscheidung? Vorherbestimmung, vor allem seit der Reformation ist das ein Thema, Prädestination mit einem Fremdwort heißt eben Vorherbestimmung und das andere Wort ist die Erwählung durch Gott. Die Frage ist, wie sieht die Bibel das? Fangen wir bei Augustinus an. Augustinus lebte von 354 bis 430 nach Christus. Er hat das Mittelalter sehr stark geprägt, wie sonst niemand, behaupte ich mal. Und er hat selbst die Reformatoren in mancher Hinsicht stark mitgeprägt. Wie sah die Erwählungslehre von Augustinus aus? Augustinus ist in seinem Er war eigentlich Neuplatoniker, bevor er zum christlichen Glauben konvertiert wurde oder sich bekehrt hat. War Neuplatoniker und kam dann immer mehr zur Bibel und hat sich dann immer stärker dahin entwickelt, dass er sagt, Gottes Gnade ist unwiderstehlich. Wenn Gott uns in seiner Gnade beruft, dann können wir ihr nicht widerstehen. Und das heißt, wenn wir bestimmt sind, erwählt sind, dann ruft uns Gott auch und dann gibt es nur das, dass wir Christen werden. Augustinus meinte, dass es ursprünglich dass die Engel gefallen seien, also es ist ja biblisch, dass ein Teil der Engel gefallen ist, und dadurch ist nach Augustinus im Himmel eine Lücke entstanden. Nun hat Gott die Menschen geschaffen, hat aber nicht alle Menschen erwählt, sondern nur einen Teil der Menschen, um diese Lücke zu füllen. Das heißt, die anderen, die nicht erwählt sind, die gehen einfach verloren, weil sie sich nicht selbst erwählen können, auch nicht selbst erretten können. Da spricht man von der einfachen Erwählung oder Prädestination, Vorherbestimmung, aber im Grunde genommen unterscheidet sie kaum etwas von der doppelten der Prädestination oder eben Vorherbestimmung. Calvin hat die doppelte Prädestination gelehrt, obwohl man sagen muss, bei Calvin mit aller Vorsicht wird nicht sehr stark betont. Viel stärker betont sie dann sein Nachfolger Beza. Und die doppelte Prädestination, die man zum Beispiel in der Institutio findet, von Calvin in Basel geschrieben, besagt, Gott hat die einen vorherbestimmt zum ewigen Leben und die anderen vorherbestimmt zur ewigen Verdammnis von Ewigkeit her, also vor der Erschaffung des Menschen. Nach der doppelten Prädestination bist du also entweder von Ewigkeit her für den Himmel bestimmt, dann wirst du am Schluss auch dort landen, oder du bist für die Hölle bestimmt, dann kannst du nichts dafür und dagegen, dann wirst du nicht dorthin kommen. Karl Barth, der bis 1968 gelebt hat, am Schluss in Basel, kam in seinem Leben auch, also hat eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, kann man sagen, wie Augustinus, aber er kam immer mehr zu der Erkenntnis, dass am Schluss alle gerettet werden. Es gibt nur einen, der verdammt wurde, das ist Jesus Christus. Und weil Gott Jesus Christus erwählt hat, hat er ihn auch in ihn, durch ihn alle Menschen erwählt. Ja, verschiedene Positionen der Kirchengeschichte. Vom 4. bis zum 20. Jahrhundert. Was sagt da die Bibel? Ein paar Begriffe müssen erklärt werden. Zuerst das hebräische Wort Bachar. Heißt erwählen, auswählen. Die Betonung liegt hier im Alten Testament sehr stark darauf, dass Gott der Erwählende ist. Gott erwählt, und zwar zu einem ganz bestimmten Zweck. Er hat einen ganzen bestimmten Auftrag damit verbunden. Das werden wir gleich noch sehen, der immer wieder betont wird. Und es ist freie, Gottes freie Wahl der Liebe. Gott erwählt Israel, er erwählt Jerusalem, er erwählt Zion, er erwählt die Opferstätte in Jerusalem, er erwählt den König David und vor allem den kommenden Erlöser und mit ihm auch wiederum Israel. Wie wir besonders in Jesaja ab Kapitel 41 nachlesen können. Das ist der Knecht Gottes, der kommende Erlöser. Die Grundlage für die Erwählung ist Gottes Liebe. So können wir unter anderem 5. Mose 10, Vers 15, 16 nachlesen. Gott sagt durch Mose, doch deinen Vätern hat der Herr sich zugeneigt, sie zu lieben, und der hat ihre Nachkommen nach ihnen, nämlich euch, aus allen Völkern der Welt, so wie es heute ist, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und zu fürchtende Gott, der niemanden bevorzugt und kein Bestechungsgeld annimmt. Gott erwählt Israel. Warum? Weil sie seine Leuchte sein sollen hier auf dieser Welt. Weil sie sein Zeugnis weitergeben sollen durch ihr Leben. Aber das ist gleichzeitig auch eine hohe Verantwortung, die Israel trägt, eine Verantwortung, dementsprechend zu leben. Wie wir hier und quer durch das Alte Testament immer wieder sehen können, zeigen diese Stellen, dass eine Erwählung nicht automatisch einschließt, dass Israel auch dementsprechend lebt. Sie können sich gegen diese Erwählung entscheiden. Sie können Gottes Erwählung ablehnen. Immer wieder wollte Israel sein wie alle Nationen. Gott musste durchs Gericht führen. Das wird hier schon angedeutet. So beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens, das heißt, lasst euer Herz verändern, weil Gott euch erwählt hat. Oder Amos 3, Vers 2. Aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich euch allein erkannt gleich erwählt. Darum will ich an euch heimsuchen alle eure Sünden. Gott erwählt, schließt die eigene Verantwortung aber nicht aus, sondern vielmehr mit ein. Je mehr Gott schenkt, desto mehr Verantwortung verlangt er auch. Das sehen wir hier einmal mehr deutlich. Nur ganz kurz zu Römer 9 bis 11. Auch Römer 9 bis 11 zeigt, dass Gottes Erwählung nicht automatisches Heil mit sich bringt für den Einzelnen. Gott erwählt Israel, er hat die christliche Gemeinde erwählt, aber damit sind die Einzelnen noch nicht automatisch gerettet. Das griechische Wort im Neuen Testament, das dem hebräischen Wort Bachar entspricht, heißt eklegomai, ekloge, eklektos, erwählt, erwählen, Auserwählung. Auserwählt heißt wörtlich mehr oder weniger für sich herausgesammelt. Das Wort lego, verwandt mit logos, bedeutet ursprünglich sammeln. Legomai für sich sammeln und Eck heraus. Gott sammelt aus der Menschheit für sich Menschen heraus. Wie tut er das? Das sagt uns die Bibel auch. Auch hier liegt die Betonung darauf, dass Gott der Wählende ist. Mit anderen Worten, wir werden nicht gerettet, weil wir uns so besonders anstrengen, weil wir Gott erwählt haben, sondern weil Gott uns erwählt in Jesus Christus. Das ist die einzige Grundlage für die Errettung. Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus: Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt er zu seinen Aposteln. Und euch gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Jesus sagt hier also, ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Auch hier liegt die Betonung erstens wiederum darauf, dass es Gott tut, dass es Jesus tut. Und zweitens wird das Ziel jeweils mit betont. Ebenso in Epheser 1, Vers 4, wo Paulus schreibt, wie er Gott uns in ihm, in Jesus Christus, auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass oder damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Auch hier liegt die Betonung darauf, dass wir in Jesus Christus erwählt sind. Lies zu Hause mal Epheser 1, 3 bis 14 durch, im Griechischen ein langer Satz. Und jedem Vers liegt die Betonung darauf, dass es in ihm geschieht, in Jesus Christus, im Geliebten. Ähnlich wie Gott im Alten Testament den Knecht Gottes erwählt hat, das heißt den kommenden Erlöser und mit ihm Israel. Das ist interessant, der Ausdruck Knecht Gottes wird einmal in Bezug auf Jesus Christus, auf den kommenden Erlöser verwendet und das andere Mal in Bezug auf Israel. Weil der Knecht Gottes sich mit Israel identifiziert und für sie das Leiden auf sich nimmt. Alle, die an Jesus Christus glauben, so viel können wir schon mal festhalten, alle, die an Jesus Christus glauben, die durch Jesus neugeboren sind, die sind erwählt. Die sind herausgesammelt. Also wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du erwählt. Ich hatte schon solche Seelsorge per E-Mail vor allem, wie jemand aufgrund der Vorherbestimmungslehre, also Prädestinationslehre im Sinn von Calvin, ganz, ganz große Schwierigkeiten damit hatte. Obwohl er an Jesus glaubte, meint er, sei nicht erwählt, weil er inzwischen abgefallen sei vom Glauben. Also wir sehen, hier habe ich sehr deutlich gesehen, wie eine sehr strikte doppelte Prädestinationslehre verbunden mit der Lehre, als Christ kannst du nicht vom Glauben abweichen, zu ganz großen Schwierigkeiten führen kann, seelsorgerlichen Schwierigkeiten. Jesus sagt, Matthäus 22, Vers 14, denn viele sind berufen, wenige aber sind auserwählt. Was heißt das? Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Offenbar sind nicht alle Berufene auch auserwählt nach dieser Stelle. Es geht vorher darum, um das Gleichnis, dass Jesus sagt, der König lädt ein zu einer Hochzeit. Und dann heißt in Vers 3, geht ein und ladet ein die Berufenen. Hier müssen wir verstehen, dass das Wort berufen das gleiche ist im Griechischen wie das Wort rufen oder einladen. Das heißt, ich rufe jemanden, ich lade ihn ein zur Hochzeit. Die Eingeladenen, die werden jetzt gerufen. Aber was geschah? Sie wollte nicht kommen. Sie wollte nicht kommen. Sie hatten Ausreden. Der eine sagt, ja, ich habe eine Frau genommen, ich habe gerade 10 Rinder gekauft und kennen wir. Der König zwingt sie nicht. Sagt aber, ihr gehört jetzt auserwählt, also kommt mit der Peitsche. Hä? Nein, das macht er nicht. Nachher heißt es, geht hin und ladet ein, geht zu den Hecken und Zäunen und ladet ein. Viele sind berufen, viele sind eingeladen zur Hochzeit des Lammes, das Jesus Christus ist. Wenige sind auserwählt, herausgesammelt, nämlich diejenigen, welche die Einladung annehmen. Die gehören zu den Auserwählten, wer die Einladung annimmt. Wer ist eingeladen? Nach der Bibel jeder, der die Botschaft hört. Wer die Botschaft hört, ist eingeladen. Wir müssen aber noch das verstehen. Das Wort berufen bezeichnet einerseits diese Einladung, nachher spricht Paulus aber von den Berufenen. Das sind diejenigen, die der Einladung gefolgt sind. Das sind dann die Auserwählten. Noch zu einem anderen Wort, das Wort Prothesis oder Protitemi, heißt so viel wie Vorsatz, vorher festlegen eigentlich. Das vor allem im Epheserbrief verwendet wird, aber auch im Römerbrief, bezeichnet den Heilsplan Gottes in Jesus Christus. Epheser 3, Vers 11. Nach dem ewigen Vorsatz, nach dem ewigen Heilsplan, den er verwirklicht hat in Christus Jesus, unseren Herrn. Da geht es also um, hier können wir sagen, hier haben wir wirklich ein Wort, das heißt so viel wie vorherbestimmen. Aber gemeint ist hier im Kontext, dass Gott Jesus Christus vorherbestimmt. So müssten wir Römer 3, 25 übersetzen. Gott hat Jesus Christus als Sühnedeckel vorherbestimmt. Bestimmt. Wie im Alten Testament der Sühnedeckel der Ort war, wo Gott die Menschen mit Gott versöhnt wurden, so ist das im Neuen Testament Jesus Christus. Zweitens, Gottes Heilswille für alle Menschen. Will Gott, dass alle Menschen gerettet werden, ja oder nein? Oder hat er gewisse Menschen für die Verdammnis vorherbestimmt? Nun, was sagt die Bibel? Erstens, Gott hat alle Menschen geschaffen. Und er ist der Gott aller Götter, aller Menschen. Es gibt nur einen wahren Gott, der alle Menschen geschaffen hat. Nicht die einen stammen von Gott ab, von Adam und Eva, und die anderen weiß nicht was, von den Affen. Gibt es nach der Bibel nicht. Und bei Gott, bei diesem Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er hat alle Menschen grundsätzlich gleich geschaffen. Natürlich mit verschiedenen Begabungen, aber grundsätzlich sind alle Menschen vor ihm gleich. Nicht ein Sonderstatus für bestimmte Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Im Hesekiel 18, Vers 23 lesen wir, dass Gott sagt, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, und nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt. dass er umkehrt und lebt, dass er von seinen sündhaften Wegen sich abwendet und zu Gott zurückkehrt. Oder im 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 6. Denn es ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Damit sagt Paulus, Gott will alle Menschen retten und es gibt nur einen Weg zu dieser Rettung, dass Jesus Christus, wie Jesus selbst sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, als nur durch mich. Ebenso betont auch Petrus in seinem zweiten Brief, dass Gott alle Menschen erretten will. Kapitel 3, Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, es geht um die Wiederkunft Jesu, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber. Er hat einen langen Mut. Er lässt seinen Zorn nicht gleich walten, wie wir das oft tun. Da er will, dass niemand verloren gehe, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Das Gleiche, was Hesekiel schon sagte, beziehungsweise Gott durch Hesekiel. Weiter, Jesus ist nach dem Neuen Testament für alle Menschen gestorben. So lesen wir in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jeder, der an Jesus glaubt, geht demnach nicht ewig verloren, sondern hat ewiges Leben. Deswegen sagt Jesus, dass das Evangelium allen Völkern, oder er sagt sogar nach Markus 16, Vers 5, jeder Schöpfung, jedem Menschen verkündigt werden soll. Jeder soll es hören. Mit dem Ziel, dass die Menschen sich bekehren, dass sie Kinder Gottes werden, dass sie erlöst werden. Das ist das klare Ziel. Gott hat sich für den Menschen entschieden. Die Frage ist, ob der Mensch sich auch für Gott entscheidet. Der Mensch, der nach der Bibel das Ebenbild Gottes ist. Auch nach dem Fall immer noch das Ebenbild Gottes. Deswegen gibt es keine automatische Allversöhnung. Allversöhnung heißt, alle werden am Schluss gerettet. Paulus lacht, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich. Darum sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und ermahnen euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist für Paulus kein Widerspruch. Gott hat die Welt versöhnt, aber der Mensch soll diese Versöhnung annehmen. Wenn ich jetzt mit Timo ein Problem habe und ich vergebe ihm, sag's, alles geklärt aus meiner Sicht, er nimmt das nicht an, haben wir keinen Frieden. Es ist gegenseitig. Nur dann, wenn er es annimmt. Schlussendlich entscheidet der Einzelne und ist auch für seine Entscheidung verantwortlich. Drittens, zu den problematischen Stellen. Mancher ist vielleicht schon über solche Stellen gestolpert. Nun, erstens müssen wir wissen, dass wir Gott in seiner Tiefe, auch in seinem Heilsplan, nicht immer verstehen können. Gott hat sich in der Bibel offenbart. Er hat nicht im Verborgenen geredet, spricht Jesaja. Gott hat nicht im Verborgenen geredet, aber im gleichen Kapitel betont Jesaja, dass Gott ein verborgener Gott ist. Das heißt, niemand von uns kann für sich beanspruchen, dass er jetzt den absoluten Durchblick hat in den Heilsplan Gottes. Sage, ich habe jetzt die absolute Erkenntnis, du bist falsch. Wenn du nicht das genauso siehst wie ich, dann liegst du definitiv falsch. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen großzügiger miteinander umgehen, weil Gott ja nicht an meine Erkenntnis gebunden ist, sondern an sein Wort. Wir sollten deswegen Mut haben, Fragen auch offen zu lassen, und wichtig ist, dass wir jeweils im biblischen Kontext schauen, was gemeint ist. Gerade im Neuen Testament, dass wir schauen, was ist der alttestamentliche Hintergrund. Besonders für Römer 9 spielt das eine ganz wesentliche Rolle. Römer 9 ist hier vielleicht auch das schwierigste Kapitel, das man am ehesten für eine doppelte Prädestination auch zitieren könnte. Römer 9, Vers 11 bis 13. Ich glaube, manche sind schon über diese Stellen gestolpert, es sei denn, dass wir nur immer einzelne Verse in der Bibel lesen, die uns erbauen, aber solche Stellen dann auslassen, weil sie uns anscheinend nicht erbauen. Dann stolpern wir natürlich nicht darüber. Paulus schreibt, denn als sie, Esau und Jakob, die Zwillinge, noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu der Mutter Rebekka gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Nun, dass der Ältere dem Jüngeren dienen sollte, das hatte Gott verheißen vor der Geburt von Esau und Jakob. Aber darum geht es nicht, dass Gott sagt, Esau ist für die Hölle bestimmt und Jakob für den Himmel, sondern es geht um die Frage, aus welchem Geschlecht wird der kommende Erlöser geboren werden? Es geht um die Heilslinie, die Gott dem Abraham verheißen hatte. Ist es nun Esau oder ist es Jakob? Aber, sagen wir, Gott hat doch schon vor der Geburt den Esau gehasst und Jakob geliebt. Nun, das steht so nicht in der Bibel. Paulus sagt es doch. Nein, Paulus sagt es nicht. Paulus zitiert nur. Und zwar steht das in Malachi. Das ist der letzte Prophet, der etwa 435 vor Christus lebte. Die Erzväter lebten um 2000 bis 1800 vor Christus. Jakob also im 19. Jahrhundert vor Christus und Malachi im 5. Jahrhundert vor Christus. Wenn Gott nun sagt, Esau habe ich gehasst, hat das einen konkreten Grund. Nämlich den Grund, wir heute DRS2, SRF heißt es, Kultur, nehmen wir noch beim alten Begriff, 2 gehört hat, hat Obadja gehört, wurde gelesen und dort wurde das begründet. Dort im Obadja, unter anderem Hesekiel, wird das begründet. Esau oder die Edomiter, das sind die Nachkommen Esaus, die haben Israel zu Unrecht angegriffen. Und Gott sagt, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und deswegen sagt Gott, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Gott zieht also Esau oder die Edomiter zur Rechenschaft, weil sie nicht fair mit Israel umgegangen sind. Weiter, Römer 9, Vers 17. Denn die Schrift sagt zum Pharao, das heißt Gott im Alten Testament, eben hierzu habe ich dich erweckt, oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit, habe ich dich bestehen lassen, nicht schon längst vernichtet, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Auch hier wird wieder sehr klar das Ziel formuliert, damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Gottes Name bedeutet Heil für die Menschen. Heil für die Menschen, die sich seinem Namen zuwenden. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, lesen wir in Sprüche 18, Vers 10. Gottes Name soll verkündigt werden und damit auch sein Heil. Die Menschen sollen erkennen, dass es nur einen wahren Gott auf der ganzen Welt gibt. Nicht nur in Israel, sondern auch in Ägypten. Und das musste auch der Pharao erkennen. Dann heißt es, und der Herr verstockte das Herz des Pharao, aber zuerst heißt es, und Pharao verstockte sein Herz. Das ist ein grundsätzlich ein biblisches Prinzip. Gott gibt Menschen dahin, wenn sie nicht auf ihn hören wollen. Ich bin überzeugt, wenn Pharao gleich auf Gott gehört hätte, sagt, es gibt nur einen wahren Gott, das ist der Gott Israels, lasst das Volk ziehen, wir wollen auch diesem Gott dienen. Gott hätte Pharao nicht vernichtet. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang betont, dass Gott langsam zum Zorn ist. Und da geht es um das Gericht Gottes, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur um ein Gericht am Pharao, sondern es geht vor allem um die Götter der Ägypter. Dass Gott zeigen will, das sind keine wahren Götter. Es gibt nur einen wahren Gott. Das ist der Gott Israels, der Gott aller Menschen. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Darauf bezieht sich auch Römer 9, Vers 22 bis 23. Meine Übersetzung hier dementsprechend, vorher ging es um Pharao und es ging um den Töpfer und den Ton. Der Töpfer kann machen aus dem Ton, was er will. Damit lehnt sich Paulus an Jesaja und Jeremia an. Jeremia 18 zum Beispiel. Aber der Töpfer, das Gott ist, der Gott ist, der macht mit dem Ton Israel nicht einfach willkürlich, was er will, sondern je nachdem, ob Israel seinen Willen respektiert oder nicht, reagiert er. Er sagt, er kann aus dem Ton was machen und das wieder kaputt machen und wieder was Neues machen. Das kann Gott. Darum geht's. Dementsprechend hat Gott, obwohl oder als er seinen Zorn erweisen und seine Macht kundtun wollen, mit viel Langmut die Gefäße des Zorns ertragen, die zum Verderben zubereitet waren. Damit, hier wird dann auch wieder betont, damit, das Ziel, er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung kundtue, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, meine ich, die wir so verstehen könnten, dass sie von einer doppelten Vorherbestimmung spricht. Aber bei genauem Hinsehen tut sie das meines Erachtens nicht. Wir müssen hier nicht vergessen, den alttestamentlichen Hintergrund zu beachten und dann genau hinschauen, was sagt der Text. Paulus schreibt, Gott hat mit viel Langmut ertragen die Gefäße des Zorns, die zubereitet waren. Das ist eine Sprache voll von Jeremia und Jesaja. Voll von Texten aus Jeremia und Jesaja, wenn wir genauer hinschauen. Und das ist genau dieses Bild mit dem Töpfer und dem Ton. Gott bereitet das vor. Und wenn es nicht passt, dann bereitet er es wieder vor. Aber er will am Schluss ein schönes Gefäß haben. Und das geht nicht ohne Gehorsam. Damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung kundtue, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Das Wort vorherbereiten erscheint im Neuen Testament noch einmal im Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Heißt es, die Gott uns vorherbereitet hat, in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen. Oder vorherbereitet, zu guten Werken. Wir sind sein Werk in Christus Jesus vorherbereitet, zu guten Werken. Damit können wir sagen, Gott will, wenn Menschen Sünde leben, dann hat er viel Geduld, beziehungsweise einen langen Mut, und vernichtet die Menschen nicht gleich, weil er möchte, dass sie umkehren, dass sie gerettet werden. Ebenso lesen wir in Joel 3, 2, Vers 13. Und zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Ähnlich lesen wir in Jona 4. Jona musste den Niniveiten, den Leuten aus Ninive verkündigen. Und er sagte, das tat er natürlich gerne, sagt, Gott wird euch vernichten. Ihr seid also eure Sünde ist zu groß. Das tat der Israelit. Dessen Feinde, die Leute aus Ninive waren, sehr gerne. Aber nachher, als Gott dann die Leute nicht vernichtet hat, weil sie umgekehrt sind, weil sie Buße getan haben, weil sie ihre Sünde bekannt haben, sagt Jona: Ich wusste, dass du langsam zum Zorn bist und groß an Gnade. Worüber Jona gerade keine große Freude hatte. Vielleicht geht es uns manchmal auch so. Wünschten wir uns vielleicht schon, dass Gott gewisse Menschen vorherbestimmt hätte zur Verdammnis. Zurück zu Paulus, Epheser 1, Vers 4. Gott hat uns, in ihm hat er uns erwählt, in ihm vor Grundlegung der Welt. Das heißt, wie vorher erwähnt, die Betonung liegt auf dem in ihm. Gott hat uns in Jesus Christus erwählt. Alle Menschen, die diese Einladung annehmen, zum Glauben zu kommen, die sind erwählt. Paulus spricht anderswo auch vom Vorherwissen, wie wir auch bei Petrus nachlesen können, 1. Petrus 1, 2 oder 22. Gott hat ein Vorherwissen, er kennt seinen Plan natürlich schon seit Ewigkeit und weiß auch, welcher Mensch schlussendlich die Vergebung der Sünden annehmen wird. Warum gehen Menschen verloren? Das heißt, wenn sie sterben, warum sind sie dann ewig getrennt von Gott? Weil Gott auch alle Menschen retten möchte. Nun, Hosea 5, Vers 3 und 4 bringt es auf den Punkt. Ich, sagt Gott, ich selbst habe Ephraim erkannt, erwählt, und Israel ist nicht vor mir verborgen. Denn nun hast du Hurerei getrieben, Ephraim, das ist das Nordreich. Israel hat sich unrein gemacht. Ihre Taten gestalten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn der Geist der Hurerei ist in ihrem Innern. Und den Herrn erkennen sie nicht. Ihre Taten gestalten ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Wohlbemerkt, es geht hier um das erwählte Volk Israel, beziehungsweise um das Nordreich Israel. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 3 und 4, wenn aber unser Evangelium, das heißt die frohe Botschaft von Jesus Christus, der für alle Menschen gestorben ist, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist Satan, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Ebenbild ist, nicht erkennen. Das heißt, Jesus ist Gottes Ebenbild, er ist Gott gleich, er trägt Gottes Wesen in sich, er ist Mensch geworden und wenn wir Jesus erkennen, dann erkennen wir Gott. Durch Jesus erkennen wir Gott und werden wir gerettet, aber diese Menschen werden nicht gerettet, weil Satan dieses Evangelium weggenommen hat. Und Ähnliches erzählt Jesus in einem Gleichnis, Matthäus 13, Vers 24 bis 30. Er sagt, es ist wie mit einem Sämann, der Weizen sät, und während er schlief, kam der Feind und hat Unkraut gesät. Und die Jünger fragen dann, sollen wir das Unkraut ausrotten? Nein, sagt er, damit ihr nicht den Weizen und das Unkraut ausrottet gleichzeitig, lasst es wachsen. Jesus sagt später, der Acker ist nicht die Gemeinde, die Welt. Die Welt ist der Acker, Vers 38. Das sind Menschen, die das Evangelium hören und während sie hören, kommt der Feind Gottes und sagt, muss nicht glauben. Alles Unsinn. Und sie glauben dem Feind mehr als Gott. Diese Menschen sind hier angesprochen. Am Schluss, sagt Jesus, wird er dann seine Engel senden und sie werden den Weizen vom Unkraut trennen. In Römer 1, ab Vers 18 betont Paulus, Gott hat die Menschen verworfen ihrer Sünde, weil sie Gott verworfen haben. Weil sie zuerst Gott verworfen haben Das lesen wir schon immer wieder im Alten Testament. 2. Korinther 5, Vers 19 weiter hatte ich vorher schon zitiert. Ab Vers 18 könnte man zitieren. Gott war in Christus. Gott selbst war in Jesus Christus Mensch geworden und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und darum, sagt Paulus, sind wir nun Botschafter, Vertreter an Christi Stadt. Das heißt, wenn Paulus hier einlädt, zum Glauben zu kommen, dann ist er die Stimme Christi, dann spricht Christus sozusagen durch ihn. Jesus Christus lässt durch seine Apostel einladen. Auch heute ganz persönlich durch sein Wort. Lasst euch mit Gott versöhnen. Versöhnt. So ist Versöhnung. Vielleicht kennt ihr das Lied. Tönt so gut. Versöhnung ist gut. Versöhnung zwischen Menschen ist schon so gut. Wie viel mehr Versöhnung mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Wir kommen zum Schluss. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist nicht meine Behauptung, sondern die des Apostels Paulus. Im 1. Timotheus 2,14. Und es ist ein Erlöser, nämlich Jesus Christus. Ein Gott und ein Erlöser, Jesus Christus, der sein Leben dahin gegeben hat. Luther hat vom unfreien Willen gesprochen. Das heißt, der nichtgläubige Mensch, der habe einen unfreien Willen und er könne sich nicht für Gott entscheiden. Nun, die Bibel spricht meines Erachtens an keiner einzigen Stelle von einem unfreien Willen. Aber Paulus spricht sehr deutlich davon, dass der Mensch, der gefallene Mensch, nicht kann. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht, weil ich es nicht vermag in meiner Sünde. Römer 7, Vers 14 bis 25. Also vom Unvermögen in der Umsetzung spricht Paulus. Unfähigkeit zum Tun. Das heißt, wir selbst können uns nicht erlösen, erretten. Das kann nur Gott in seiner Gnade. Aber der Mensch kann Gottes Ruf, Gottes Berufung ablehnen. Oder er kann sie annehmen. Dass wir von Gott gerufen werden, das ist ein Geheimnis. Und das ist ein Vorrecht, dass wir das hören dürfen, dass Jesus sein Leben für uns hingegeben hat. Nicht alle Menschen haben das gehört. Dass du das heute Morgen hören kannst und immer wieder. Ein Riesenvorrecht, aber auch eine Verantwortung, diese Einladung anzunehmen. Darum sagt der Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 7, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Folgt der Stimme Gottes. Folgt der Einladung. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie viele ihn, Jesus Christus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Ist es klar genug? Wie viele Jesus aufnehmen, denen gibt Gott das Recht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glaubten. In zwei Wochen wollen wir über die Heilsgewissheit nachdenken. Das ist genau diese Grundlage, dass wir überhaupt wissen können, dass wir gerettet sind, heute gerettet sind. Nicht hoffen müssen, sondern wissen. Wir wollen in zwei Wochen dann schauen, was die Bibel dazu sagt. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ja, dein Wort, die Bibel ist so umfangreich, ja, umfangreich, dass wir vielleicht manchmal nicht alles verstehen, auch vieles vielleicht nicht verstehen, aber immerhin, so vieles dürfen wir auch durch deine Gnade verstehen und Wir dürfen das in unserem Leben umsetzen. Wir dürfen das aufnehmen. Unser Herz, wir dürfen vor allem dich, Herr Jesus, aufnehmen, damit wir durch dich gerettet werden. Damit wir durch dich das wahre Leben haben dürfen. Das ewige Leben, auch die Freude, die wahre Freude schon hier. Die Fülle des Lebens. Danke, dass du so reich bist, so gnädig, so barmherzig. So segne uns alle, wenn wir von hier gehen, und schenke Gnade, dass wir alle die Gewissheit haben dürfen, dass wir Auserwählte sind, dass wir Kinder Gottes sind, Berufene in Jesus Christus, Geliebte Gottes. Danke von Herzen dafür. Amen.